Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer zur ersten frischen Ausgabe des Jahres 2026 von Leib und Speise, dem Magazin über unser Essen und unser Trinken, natürlich auf Kontrafunk. Und mein Name ist Markus Fahlefeld. Ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gestartet, sind motiviert und freuen sich auf die Veränderungen, die das Jahr für uns bereithält. War ich in den letzten Jahren eher nicht so guten Mutes, so bin ich der Überzeugung, 2026 wird uns einen Change, also einen Wechsel bringen, den wir noch gar nicht richtig abschätzen können. Die ersten zwei Wochen waren ja schon recht vielversprechend. Was habe ich heute für Sie, außer meinen gnadenlosen Optimismus? Ich habe ein besonderes Schmankerl und dem habe ich die Überschrift »Versunkene Welten« gegeben. Denn die letzten 30 Jahre ist ein Sturm über die Länder des Westens gefegt, der fast kein Stein auf dem anderen ließ. Walter Benjamin hat für derartiges den Satz geprägt: Es weht ein Sturm vom Paradiese her. Denn äußerlich geht es uns gut. Die Kräfte des paradiesischen Wohlstands und des Fortschritts haben ihre volle Wucht entfaltet und gleichzeitig hat sich eine geistige und seelische Müdigkeit breit gemacht, die diesem Sturm nichts mehr entgegenzusetzen imstande zu sein scheint. Es weht ein Sturm vom Paradiese her, was sich natürlich auch im Essen und im Trinken bemerkbar macht. Von Insektenmehl über Fleischersatzstoffe und alkoholfreie Weine ist auch die gute und bewusste Ernährung nicht mehr frei. Das ist wie bei Religionen, Staaten, Volksseelen einen Zustand der Beschaffenheit gibt, der selten nur mit dem Zustand der Bestimmung kongruent ist, dürfte eine Binse sein. Und so ist es auch beim Essen. Im Zeitlichen verschwindet oftmals der Blick auf das Beständige, vielleicht sogar Ewige, auf jeden Fall lange, lange Tradierte. Und mit einem, der seit 300 Jahren familiär in diesem Ewigkeitsstrom drinsteckt, spreche ich heute. Er gehört nicht zum Adel oder Hochadel, wie man meinen könnte, sondern entstammt einer Fabrikantenfamilie. Und es waren von jeher die Fabrikanten und wohlhabenden Kaufleute, also die Bürger, die die Hochküche eines Landes prägten. Sie hielten sich und halten sich immer noch die Sterneküchen und Sterneköche, die ohne diese Mäzene nicht überlebensfähig wären. Noch heute. Wie hat dieses Großbürgertum gegessen, oder sollte ich sagen, wie hat dieses Großbürgertum gespiesen? Und wie selbstverständlich ist die Hochküche für diese reiche oder wohlhabende Schicht? All das bespreche ich mit meinem heutigen Gast, Hubertus Erfurth, der mir natürlich persönlich bekannt ist und von dem ich weiß, dass sein Hintergrund trotzdem nicht zu einem Dünkel der Sprachlosigkeit geführt hat. Lust am Essen heißt immer auch Lust aufs Leben. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Heute sitze ich bei Hubertus Erfurth. Ich lernte ihn auf einer Weinprobe kennen und Hubertus schaffte es, mit einer Instinktsicherheit und Schnelligkeit die blind ausgeschenkten Weine, also niemand wusste, welche Weine Glas hatte, herauszuschmecken, dass ich ziemlich überrascht und auch beeindruckt war. Dabei ist Hubertus seiner eigenen Aussage nach kein Weinfachmann oder Spezialist, und trotzdem schien er über eine Erfahrung und ein Vermögen zu verfügen, das außergewöhnlich war. Wir kamen ins Gespräch und es stellte sich schnell heraus, dass er schon von Kindesbeinen an den großen Weinen dieser Welt und auch den großen Küchen Europas aufgewachsen war. Was in seinen Schilderungen aufschien, war für mich wie aus einer untergegangenen Welt, die es heute nicht mehr gibt. Hallo Hubertus.
Hallo Markus.
Erstmal zu dir. Du bist nicht adlig oder auf Schlössern aufgewachsen und dennoch hast du einen ungemein reichen Erfahrungsschatz an Wein- und Restauranterlebnissen, der früher vornehmlich dem Adel vorbehalten war. Wie kam das?
Wie kam das? Weil ich genau nicht auf Schlössern aufgewachsen bin. Denn in Schlössern war meiner Erfahrung nach, wenn man nicht beim vermögenden Hochadel eingeladen war, das Essen lausig. Es war immer ein schlimmer Fraß. Und ich habe bei Brillat Savarin vor Jahrzehnten mal gelesen, dass die Helden der Gastronomie, die Financiers, so nannte man damals großbürgerliche, der Bourgeoisie entstammenden, ja, wie man heute sagen würde, vielleicht Businessmen oder Fabrikanten, da gab es damals noch nicht so wirklich um 1800, als er das Buch geschrieben hat. Die Financiers waren die Helden der Gastronomie und das ist eigentlich bis heute so. Beim Adel muss man sich da sozusagen auf den Hochadel beschränken. Dort ist auch seit jeher die Esskultur ein Riesending.
Aber du sagst, die Financiers sind eher Bourgeois, also das Großbürgertum, wie es in Deutschland heißt. Okay, und du entstammst auch diesem Großbürgertum, darf ich das so fragen?
Das könnte man so sagen, also die Familie, aus der ich komme, die macht seit jetzt nunmehr 198 Jahren Papier an der Wupper. Das Wuppertal war so ein Zentrum der Frühindustrialisierung. Viele Unternehmen sind da bereits um 1800 entstanden aufgrund der Wasserkraft, die man dort an den sogenannten nicht schiffbaren Flüssen ziehen konnte, wie zum Beispiel der Wupper, die Emscher, die Ruhr, aber auch hier die Sülz. Auf dem Rhein konnte man keine Wassermühle aufbauen, weil dann kam irgendwann früher oder später ein Schiff vorbei. Das ging nicht. Außerdem ist die Flussstärke ja auch nur in der Mitte wirklich groß und in der Mitte des Rheins was aufbauen, schwierig. Also an den kleinen Flüssen war die Frühindustrialisierung. Ganz wichtig.
Okay, und ihr hattet ein Papierwerk.
Wir haben noch ein Papierwerk, das ist noch an der Wupper. In der Hugo-Erfurt-Straße Nummer 1 wird unter dem Namen Erfurt in der Tat. In der siebten Generation wird da noch Papier hergestellt und übernächstes Jahr werden wir 200, so unsere Politik denn will.
Mhm. Und du bist da auch aufgewachsen?
Ich bin da aufgewachsen, zur Schule gegangen in Elberfeld, auf das humanistische Gymnasium dort, Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium heißt das. Dort bin ich ja bis 1990 gewesen, aber seitdem weg.
Genau, seitdem bist du in Köln und so haben wir uns auch kennengelernt,
weil
wir auf einer Weinprobe in Köln waren. Jetzt sag mir mal, ich hatte das gerade schon angedeutet, du hast dich sehr beeindruckt mit der Schnelligkeit, mit der Sicherheit, mit der du die verschiedenen Weine erkannt hast. Ich glaube, dass ich ein ordentlicher Verkoster bin, kein großer, ein ordentlicher. Ich hätte mehr Schwierigkeiten gehabt und das hatte mich am meisten interessiert. Woher kommt diese Sicherheit? Und die Schnelligkeit, das ist eine Typenfrage, aber woher kommt die Sicherheit? Weil du hattest ja wirklich jeden Wein ganz sicher ausfindig gemacht. Schilder das mal bitte für die Zuhörer. Ja. Warum hast du ein solches reiches Wissen, was große Weine angeht?
Ja, das hat damit zu tun, dass in solchen Elternhäusern wie dem meinen es eigentlich immer einen richtig gut sortierten Weinkeller gab. Meistens waren das deutsche Weine, ja. Also bei uns war es so, der Schwerpunkt lag auf der Mosel. Erstklassige Sachen von der Mosel, Johann Josef Prüm, Scharzhofberger, Egon Müller, solche Güten gab es dort Dutzend kistenweise. Also die Weine wurden angeliefert wirklich mit einem 7,5-Tonner Ladebordwand. Und das wurde dann weggelegt, die Kisten blieben unausgepackt und erst wurde dann ausgepackt in die Flaschen, Steine gelegt, das, was trinkreif ist. Mhm. Und so bin ich in Kontakt gekommen mit 76er Eiswein von Johann Josef Prüm, ich weiß nicht was, Witwe Dr. Tarnisch, Erben Tarnisch, diese ganzen verrückten Namen von berühmten und großartigen
Weinen. Ja, verrückten Etiketten, das sind ja alles so alte Etiketten mit diesen alten Zeichnungen aus der Wunderzeit.
Maximin Grünhäuser, Herrenberg und Abelsberg, mit denen ich war, ich irgendwie irgendwann per Du. Das gab es tatsächlich und es waren häufig Restsüße. Meine Mutter, die im Fränkischen aufgewachsen ist, aus einer ebensolchen Familie, also meine väterliche Familie, die mütterliche ist ganz ähnlich.
Mhm. Und das würde man heute vielleicht Fabrikantenfamilie dann nennen. Kann man das so sagen?
Ja,
weil
schon.
Wir hatten ja gerade über Bourgeoisie, aber es ist eigentlich eine Fabrikantenfamilie.
Altmodischer Ausdruck, man spricht nicht mehr vom Fabrikanten.
Tut man nicht mehr.
Nein, man spricht vom Unternehmer.
Ja.
Aber ein Fabrikant ist einer, der eine Fabrik hat. Und da haben ein paar hundert Leute beschäftigt. Und wenn da ein paar tausend beschäftigt, ist es vielleicht ein Industrieller. Mein Urgroßvater, mütterlicherseits, könnte man sagen, war ein Industrieller, war ein sehr vermögender Mann. Da herrschte auch eine ausgeprägte Ess- und Weintrinkkultur, sodass von beiden Seiten das sozusagen begünstigend kam. Und jetzt deine Frage, die habe ich gar nicht wirklich beantwortet. Die Probe, die du zusammengestellt hast seinerzeit, war, muss man sagen, so prägnant und es waren so eindeutige Weine, dass ich tatsächlich da nicht solche Schwierigkeiten hatte. Also das waren ganz prägnante Spätburgunder, ganz prägnante Cabernet Sauvignons. Also wenn man das sich so ein bisschen merken kann, das ist halt wichtig und das auch behält, dann kam man da schneller hinter als vielleicht ein anderer, der da noch nicht so firm ist.
Ja, gebe ich dir natürlich recht. Aber es braucht auch schon viel Trinken, um sich das merken zu können.
Ja.
Also es braucht eine Erfahrung einfach.
Absolut.
Und du bist ja jünger als ich. Das bedeutet, du musst in den wenigen Jahren, die du hast, mehr Erfahrung gesammelt haben.
Genau. Kann sein, ja.
Und wie ist die gekommen?
Ja, das war tatsächlich so. Ich habe zwei ältere Brüder. Und wenn man wohin fuhr, mein Vater fuhr grundsätzlich niemals mit unserer Familie. Das hat er nicht getan. Wie sich das gehörte, im Rheinland fuhr man einen dunkelblauen oder dunkelgrauen oder dunkelgrünen Benz. S-Klasse 560 SEL oder wie die hießen, 450 SEL, 6,9 Liter. Das hatte man einfach. Der Schreibste wurde natürlich immer abbestellt, dass das nicht jeder sah, was das für ein Modell war. Aber es war natürlich der Mercedes, mit dem man mit 240 über die Autobahn fliegen konnte. So, da hatte man immer die Möglichkeit, entweder fuhren wir mit meinem Vater oder mit meiner Mutter. Meine Mutter hatte einen VW-Variant, auch grün.
Mhm.
Und das war natürlich so ein Gejückel. Das ist unvorstellbar heutzutage, heute haben alle Autos Klimaanlage, aber egal. Und dann haben wir Pinnchen gezogen. Eins und das andere Mal habe ich halt gewonnen. Und irgendwie fanden meine älteren Brüder das auch lästig mit meinem Vater, nämlich, das ist das Entscheidende, in Restaurants einzukehren. Das fanden die gar nicht so toll. Und ich fand das großartig. Mit 12 oder 14 oder 15 oder was ging das los. Ich glaube, das ging schon mit 13 sowas los. Ja, und dann fuhren wir auf den Wegen zum Beispiel von Wuppertal nach Würzburg. Meine Mutter kam aus Würzburg. Und dann haben wir dann halt auf dem Wege Restaurants angesteuert. Und mein Vater wusste den Michelin perfekt zu lesen, diese ganzen Piktogramme und diese ganzen Sachen, wenn man das einmal verstanden hat, was rot ist und was nicht rot ist und ob dann ein Liegestuhl dabei ist oder wie viel Zinnen das Ding hat, wie viel Gäbelchen.
Oder gib Michelin noch ein Reiseführer auch wirklich war. Er hat es zwar immer noch, aber eigentlich benutzt man ihn heute noch als Restaurantführer.
Nein,
aber damals war es wirklich sozusagen für die Autofahrenden.
Richtig.
War es ja ein Führer, wo man einkehren konnte, wo es sich lohnte einzukehren.
So ist das.
Oder wo es sich eben nicht lohnte.
Ja, genau. Mhm. Also zwei Sterne hat immer geheißen, worth a detour.
Genau.
Verdient einen besonderen Umweg.
Und du durftest mit deinem Vater fahren.
Ja.
Oder was war? Und deine Brüder sind dann mit deiner Mutter gefahren.
Ja, ich fand das natürlich super. Erstens waren wir schneller da.
Ja.
Aber viel wichtiger war, man machte halt immer diese sogenannte Detour.
Ja.
Und das fanden meine Brüder gar nicht so spannend. Und ich fand das grandios.
Und die Detour war eben, dass ihr dann eingekehrt seid.
Richtig.
Auf dem Weg zwischen Wuppertal und Würzburg. Was liegt denn da? Also wir reden jetzt über die Zeit 80er Jahre, oder?
Absolut. Im Jahrgang 1970.
Ja.
Das muss dann so Anfang, Mitte genau. der 80er Jahre gewesen
das
sein.
Das ist ja die Zeit, wo das deutsche Küchenwunder an Fahrt aufnahm. Damit meine ich, ist der Begriff deutsches Küchenwunder ist ein feststehender Begriff seitdem. Nämlich die Nouvelle Cuisine aus Frankreich schwappte rüber. Und in Deutschland gab es ja eine Mode oder es setzte sich ein Wissen durch, dass man eben frische Produkte hochwertig produziert oder hochwertig zubereitet vor allen Dingen, präsentierte dem Gast. Und das war das deutsche Küchenwunder. Da sind Namen, die immer noch große Bedeutung haben für Deutschland. Natürlich als Kolumnist, den ich kenne, den Wolfram Siebeck.
Oh ja, genau.
Wunderbar. Oder die Müller-Brüder und Hans Haas. Und da kamen ja sehr, sehr viele.
Witzigmann, ich vergesse.
Ja, natürlich Eckhard Witzigmann,
ja,
natürlich,
ja.
Klar.
Legendär.
Genau. Und selbst so jemand wie Johann Lafer, der ja in den Schweizer Stuben dann gelernt hat. Also es sind ja immer noch die Leute, die heute auch noch in der deutschen Gastronomie das Sagen haben. Es sind immer Leute, die trotzdem aus dem deutschen Küchenwunder hervorgegangen sind.
Hubert Scheid im Schloss Monets.
Ja, das ist in Trier, da bei Trier. Ne?
Bei Trier, ganz genau, bei Trier.
Ja, ja, ja.
Man muss vielleicht dazu sagen, die ganzen Leute, die einen Betrieb hatten früher, die hatten auch alle ein Jagdrevier, das ist so.
Den Betrieb hatten manche jetzt die Fabrikanten.
Die Fabrikanten, also so Leute wie mein Vater, die hatten alle, fast alle ein Jagdrevier.
Ja.
Die hatte man entweder in der Eifel oder im Hunsrück. Mein Vater, wir hatten über 40 Jahre eins im Hunsrück. Und dort war der Hubert Scheid. Und der gehörte zu den Köchen aus der Serie, das war eine Fernsehserie, die hieß Essen wie Gott in Deutschland. Da gab es auch ein Buch zu.
Ja.
Und der hatte im Grunde einen kleinen Landgasthof übernommen. Ich würde eher sagen, sogar eine Kneipe. Und in diese Kneipe ging es so rein, dieser typische Kneipenstil. Da ist ein Ding, wo drauf steht privat und ein Ding, da steht drauf, ich glaube, so Gastraum oder so. Und dann waren dann tadellos gedeckte Tische mit großen Weingläsern drauf. Und dann war das also mit Platztellern gedeckt. Also es war sehr schön. Und dort konnte man dann einen Stern essen, gebratene Gänsestopfleber auf einem Risotto oder diese Gerichte, für die man heute wahrscheinlich keinen Stern mehr bekäme. aber tadellos zubereitet. Das hat Freude gemacht. Da ist man dann dort eingekehrt. Gasthaus Scheid in Wasserliesch. Das ist ein Kaff irgendwo zwischen Trier und Luxemburg. Ja. Aber nicht weit von dem Revier.
Ja, okay.
Und der ist heute noch tätig. Und ich weiß nicht, auch noch an meinen Vater zu erinnern, dass der was vom guten Essen und vom guten Trinken verstand.
Ja.
Und dann gab es halt auf dem Weg von Wuppertal nach Würzburg, gab es dann die Schweizer Stuben.
Ja.
Das war ein ganz komischer Stil. Das sah eigentlich aus wie eine Ausstellung für Fertighäuser. So habe ich das in Erinnerung, ganz schemenhaft eigentlich nur. Aber nicht toll. Und da wurde natürlich überragend gekocht. Da gab es dann 2 Sterne, gib mir Schla. Und das war dann eine Küche, wie man sie in Paris auch nicht besser bekam. Umwerfend.
Nur die Inneneinrichtung war noch deutsch, oder wie?
Absolut. Das war einfach so eine, wie so eine Neubausiedlung irgendwie da. Das war nichts Tolles. Ja, also die Küche in so einem Interieur, das war etwas verstörend. Wenn man zum Beispiel mal im Tour d'Argent oder so gewesen ist. Das sind dann so die ganz berühmten Grand Restaurants in Paris, La Serre, Laurent, ja. Tour d'Argent und so weiter. Da wurde man dann auch hin und wieder mal hingeführt.
Nicht? Das heißt, Mann heißt du ich, von deinem
ja,
Vater.
Ja. Genau, es gab auch so Fälle, dass meine Großmutter, die da auch Wert drauf legte, uns dann alle ein, die ins Crillon,
ja.
Das berühmte Hotel in Paris an der Place Vendôme. Und da ging es dann auch in irgendein berühmtes Restaurant. Da musste man dann da stramm stehen und Anzüge und Krawatte und Blazer und hellblaue Hemden. Und
als Jugendlicher der Preis dafür gut zu essen.
Ja, das hatte aber Ausstrahlung. Die Karten waren dann alle riesig, oft in so einer englischen Schreibschrift und es standen keine Preise an den Gerichten. Das weiß ich noch ganz genau. Die Preise standen nur beim Chef.
Genau, beim Hausherrn,
sozusagen. Der zahlte. Wir wussten nicht, was diese Tournedos, Rossini, Bipapo, was sie da auch immer hatten, ja. Was das genau kostete, wussten wir nicht. Wir wussten nur, das war nicht billig.
Davon geht man aus. Zu meiner Zeit, als ich anfing, gab es immer noch die Herren- und die Damenkarten. Das heißt, die Damen hatten auch nicht die Preise.
Nein, niemand. Man wusste, wer gibt da Gast oder wer ist da der Gastgeber und der kriegt
das
die.
Das war immer der Mann. Das war gerade, wenn man zu zweit essen ging, die Frau. Das gibt's heute eigentlich nicht mehr. Ich habe das nicht mehr erlebt.
Ist auch unzeitgemäß.
Ist nicht mehr zeitgemäß.
Nicht mehr zeitgemäß. Man kann den Frauen durchaus zumuten, das zu lesen. Und meinetwegen, wenn die cool drauf ist, dann sagt ihr, weißt du was? Du bist so ein großzügiger Gastgeber immer gewesen. Ich nehme jetzt mal den Deckel, habe ich auch nichts gegen.
Ja, oder man reserviert den Tisch und zahlt schon voraus, weil man weiß, das 8-Gänge-Menü kostet 200 € oder irgendwas. Und dann hat man für 2 Personen bezahlt, sodass die Preise auch nicht aufstehen müssen. Also es gibt inzwischen, glaube ich, auch ganz elegante Formen, wie man den Preis verschleiern kann, wenn man es verschleiert haben will.
Ja, ja.
Und auch, wenn man erstmal das 8-Gänge-Menü reserviert hat, dann steht ja auch nur noch die Menüfolge auf dem Tisch und nicht mehr der Preis muss ja noch.
Und das ist auch ein Novum. Es gibt mehr Menüs und weniger à la carte. Früher war mehr à la carte. Dafür war die Auswahl nicht so riesig. Also man konnte jetzt nicht 8 Gänge in den Schweizer Stuben bestellen. Die hätten dann da einen Vogel gezeigt. Vielleicht ein 4-Gang-Menü plus Käse. Also 5 Gänge maximal. Aber das war dann ja auch opulent, nicht?
Okay, jetzt kommen wir mal nach Franken, weil du hast gerade schon gesagt, die Schweizer Stuben, Bittigheim war das, ne?
Nee, Wertheim-Bettingen.
Genau, Wertheim. Und da begann ja auch neben dem deutschen Küchenwunder auch das deutsche Weinwunder. Weil ich weiß, dass die Schweizer Stuben gerade einen Winzer wie zum Beispiel Weingut Fürst, Rudolf Fürst aus dem Fränkischen, eigentlich nach oben gebracht haben. Und dann kamen Meier-Näkel und Köhler-Ruprecht und so, die kehrten ja auch alle in den Schweizer Stuben ein und aus. Das war denen ganz wichtig, auch da auf der Karte gelistet zu sein. Erinnerst du deinen Kontakt, jetzt reden wir über die deutsche Küche, mit deutschen Weinen?
Eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so sehr.
Du warst eher französisch orientiert, was Weine angeht.
Nee, mein Vater liebt ja den deutschen Wein, aber der sagt, den habe ich ja zu Hause. Mir fiel auf, auch der Hubi Scheid zeigte mir letztens, irgendwann vor 2 Jahren war das schon, nicht letztens, eine Weinkarte von seinem Restaurant. Da waren Sachen drauf, die kann man heute nur auch bei Christie's und Sotheby's ersteigern. Mhm. Romanée-Conti, Monopollage, Richebourg, La Tache, also das ganze Zeug, was nicht mehr zu bezahlen ist. Solche Sachen waren da auf den Karten, weil das noch nicht jeder wusste. Was man heute Fine Dining nennt, das war geprägt eben von Unternehmern, die sich durchaus sowas mal erlaubten, aber im Unterschied zu heute, was es da nicht gab, 0,0, war, dass man damit angegeben hat. Also heute gibt es ja unheimlich viel, was man so nennt, diese Labeltrinker, die gab es damals nicht. Man wusste, ein erstklassiger Burgunder heißt Romanée-Conti oder heißt Gevry-Chambertin von Rousseau oder sowas, das wusste man natürlich schon, ja. Und man kannte natürlich auch die berühmten großen Weinerzeuger in Bordeaux. Da wusste man natürlich auch ein Latour und ein Lafitte, was das alles ist. Aber man hat damit nicht renommiert. hat damit nicht angegeben. Man fand das einfach großartig, weil es ein toller Wein ist. Und auch da muss man ja sagen, in den 70er Jahren waren ja auch viele verheerende Jahrgänge dabei. Da war ja auch nicht alles toll, nur weil es ein großes Weingut war. Also ich habe die Erinnerung, der deutsche Wein ist mir erst wirklich gewahr geworden, so in den 90er Jahren, als ich studiert habe. Eine Freundin von mir damals arbeitete bei Böcklin Wolf und die führte mich dorthin zum Weinfest, herrlich. Und da habe ich das erste Mal eigentlich trockenen Weißwein aus Deutschland probiert. Wir hatten immer den Süßen von der Mosel und den Silvaner, den meine Mutter sehr liebte. Die mochte keinen Moselwein. Der sagt, das ist Dropswasser, das trinken wir nicht. Aus dem Triveris-Glas hat die sofort die Krise bekommen. Die trank das aus einem anständigen Weinglas. Da gab es den trockenen Wein von der, also dem Frankenwein, Würzburger Stein und Iphofer Kalb und solche Dinge. Und der andere Weißwein war süß. Das war der Moselwein oder Saarwein. Einen erstklassigen, ganz reichhaltigen, trockenen deutschen Weißwein, der es mit Chardonnay aus dem Burgund aufnehmen konnte. Das habe ich erst in den 90er Jahren erlebt. Also der Wein ist mir da nicht so präsent, eher die Küche.
Aber französische Weine haben dein Leben begleitet oder also in der Zeit der 80er Jahre? Oder?
Wäre zu viel gesagt, weil ich war ja Schüler. Mhm. Also ich habe mir jetzt nicht abends eine Flasche Wein aufgemacht. Das wäre zu viel gesagt. Mhm. Ich habe ja 1990 das Abi gemacht.
Aber zum Essen gab es da auch Wein? Hat dein Vater dann eine Flasche Wein?
Schon, ja, ja, klar.
Ja, ja, das schon. Also der Wein war sozusagen mit Teil des Essens.
Omnipräsent. Ja, muss man sagen.
Dann schilder mir mal. Du gehst ja heute nämlich auch noch gut essen, oder?
Auf jeden Fall.
Was ist der größte Unterschied? Weil das ist ganz schön, du würdest mich damit abholen. Ich kenne eigentlich die große Küche Deutschlands erst seit 15, 20 Jahren. Was ist der Unterschied zu damals? Die 80er Jahre sind mir gar nicht in Erinnerung.
In den 80er Jahren ging es tatsächlich, wenn es um wirkliche Sterneküche sich drehte, dann ging es um französische Küche. Haute Cuisine.
Okay.
Ganz klassische Haute Cuisine à la Escoffier mit maximalem Gänseleber- und Trüffeleinsatz. Mhm. Ja, das war einfach so. Das haben auch alle so gehandhabt. Also eine Gänsestopfleber war gesetzt. Ob man in Illhäusern im Elsass bei Häberlin war, in der Auberge de Lille oder sonst wo, das war einfach das. Deswegen ging man in so ein Restaurant, um eine erstklassige Partie de Foie Gras serviert zu kriegen. Mit Jus oder mit einem Gelee und einem tollen Brioche. Das war wichtig. So, dann waren die Sachen im Jahr zu heute weniger elaboriert, was die Präsentation anging. Es war relativ simpel. Zum Beispiel der berühmte Koch Girardet am Genfer See. Die Teller sahen eigentlich alle nicht so fotografierwürdig aus. Ja. Es war jetzt nicht lieblos hingeklatscht, aber es war nicht so wahnsinnig aufwendig.
Heller vor allem das Arrangement.
Das Arrangement auf dem Teller. Mhm. Das gab's einfach gar nicht. Man hat das einfach auf den Teller gelegt und dann wurde das serviert. Das war ja erstklassig.
Ja.
Ein Augenmerk wurde immens auf Gemüse gelegt. Weil ein Gemüse wurde wirklich one by one gegart. Also eine Brokkoli-Rose oder ein Blumenkohl, der wurde dann mit einer Sauce Mornay oder so weiter, wurde der dann gratiniert und der war dann perfekt im Biss. Sowas. Also es wurde Wert gelegt auf die Güte der Gemüsezubereitung und natürlich Dinge, die man sonst nicht bekam. Also zum Beispiel ein Seeteufel, eine Lotte mit einer Beurre Blanc, mit einer Weißweinsauce, die mit Champagner gemacht worden ist. Solche Sachen. Es ging tatsächlich wirklich ums Raffinement, das französische Raffinement und eben auch um die Seltenheit der Zutaten.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, die Verfügbarkeit der Produkte ist heute natürlich eine viel durchgehendere.
Unvorstellbar. Ich habe in Passau studiert, in Niederbayern. Mhm. Da an frischen Schnittlauch zu kommen, das war unmöglich.
Ja.
Einmal die Woche auf dem Markt. Also heute kriege ich in jedem Supermarkt frischen Schnittlauch. Unvorstellbar in den 80er Jahren.
Ja.
Also um nochmal auf die Fabrikantenszene zurückzukommen, die hatten natürlich ihre unterirdischen Trampelpfade, wo sie alles herbekamen. Es gab zum Beispiel einen Importeur in Hamburg, vielleicht gibt es den heute noch, der hieß Seifert. Der lieferte die sagenhaftesten Kaviarpötte. Man bekam damals noch Kaviar im 500 Gramm.
Echten Kaviar, nicht vom Zuchtkaviar, sondern vom Böden-Kaviar.
Aus dem Kaspischen Meer, echter russischer Kaviar, der wurde importiert. Die hatten so ganz komische Büchsen, die waren wie so Passungen und hatten so einen Gummiring drumherum. Und man konnte sich herrlich die Finger schneiden, wenn man da nicht aufpasste. Seifert lieferte den Kaviar, lieferte die Langusten und die Hummer. Das war so eine Adresse. Da hatte eigentlich jede große Stadt. Und da bekam man dann halt auch Trüffel in Büchsen. Und da gab es dann so ganz kleine Döschen. Da waren dann so drei kleine Trüffel drin in so einer Lake. Und was es dann auch gab, fertige Gänsestopfleber, die wurde aber nicht gutiert, weil sie meistens so ein Mash war. Die war durchzentrifugiert. Das war im Grunde bessere Leberwurst. Das war meistens Mist. Da hatte jeder so seine Adressen, wie er an was kam. Aber vielleicht kann ich ja mal so ein Menü schildern, wie es das unbedingt bei uns gab.
Ja. Ja, bei euch heißt jetzt...
In meinem Elternhaus.
Bei dir im Elternhaus. Ja, das finde ich eine ganz wunderbare Idee. Und ich nehme sie aber erstmal zum Anlass, mein lieber Hubertus, einen Cliffhanger hier einzubauen und ein kurzes Musikstück zum Verschnaufen einzuspielen. Und wir sind gleich wieder da. Ich spreche immer noch mit Hubertus Erfurth, Spross einer deutschen Fabrikantenfamilie aus Wuppertal. Hubertus ist inzwischen Kölner und hat als Heranwachsender das deutsche Küchenwunder, also die ersten deutschen Sternetempel und die gastronomische wie kulinarische Entwicklung seit Mitte der 1980er Jahre miterlebt. Für uns Heutige, auch für mich, ist das eine untergegangene Welt. Hubertus, bitte führ uns ein, wie das Bürgertum oder das Großbürgertum gespiesen hat.
Ich glaube, das ging erst in den 60er Jahren los, dass die Leute zu sich nach Hause einluden. Das war gar nicht so gängig. Man machte das bei Familienfesten, aber man lud nicht Leute zu sich nach Hause ein. Man machte große Feste sehr wohl, aber regelmäßig alle paar Wochen Leute zum Abendessen zu haben, wie wir das heute kennen, was ja wunderbar ist.
Ja.
Also ein Menü sah so aus, es gab dann zum Beispiel einen Scampi-Cocktail. Da wurden Scampis gebrutzelt. Und da wurde eine Cocktailsoße hergestellt aus Mayonnaise, also natürlich alles selbst gemacht, ne? Aus Mayonnaise und ein bisschen Worcestersauce und was da so alles reingehört, ein bisschen Cognac.
Hattet ihr einen Koch oder eine Köchin zu Hause? Oder?
Wir hatten eine Haushälterin, die meine Mutter dann zur Köchin ausbildete. Denn, ganz wichtig, das dürfen wir nicht vergessen, Agnes Amberg. Sagt dir der Name was?
Schweizer Institut für Hausdamen, würde ich jetzt mal so blind sagen.
Ja, das trifft es, aber nicht in Gänze. Agnes Amberg war eine Köchin, die hatte ein Restaurant, das hatte einen Stern in Zürich. Aber auch eine Kochschule.
Genau.
Und damit liegst du völlig richtig.
Ja.
Höhere Ehegattin in ABM.
Ja.
Wenn die Damen sich dann irgendwann mal es sich leid gekocht haben, Scampi-Cocktails zu servieren, wurde dann dabei gebracht, wie man dann ein erstklassiges, sagen wir mal, Kartoffelgratin herstellt oder wie man eine überragende Velouté macht, wie man Grundsoßen macht, wie man eine Roux und all diese ganzen tollen Sachen, wie man das alles erzeugt. Das wurde bei Agnes Amberg beigebracht. Dann gab es eine Consommé. Die Consommé wurde auch immer über Tage vorher hergestellt. Das konnte eine Wildkonsommé sein, das konnte aber auch eine ganz normale Rinderkraftbrühe sein. Dann gab es dann gewisse Einlagen, selbstgemachte Grießnockerl, die dann zum Beispiel mit irgendeinem Kraut verfeinert wurden, zum Beispiel mit Sauerampfer oder sowas. Oder es gab auch eine Sauerampfersuppe, je nachdem, wenn der Sauerampfer da war, den konnte man selber pflücken. Aber es gab feine Suppen, ja. Und da wurde auch Wert drauf gelegt. Wir Kinder mussten übrigens immer servieren. Wir mussten dann im Blazer mit weißem Hemd und so einer Streifenkrawatte, mussten wir dann die Silberhenkeltabletts antragen. Und da drauf standen dann Töpfe, wo sich dann die Herrschaften selber zum Beispiel das Ragout, das wäre dann so der Hauptgang, ein Wildragout. Also nachdem man ja Jäger war, alle sind ja Jäger dieser Couleur, hat man natürlich dann selbstgeschossenes Rehwild serviert. Oder auch mal Hase oder solche Dinge. Ja? Und dann, auch in den 80er Jahren, kam ja auf das berühmte Buch von Bocuse, das Kochkunstbuch vom König der Köche. Und da waren dann natürlich auch so tolle Sachen drin, wie so Schmorgerichte für Hasen à la Royale und solche sagenhaften Dinge. Ja? Die waren in diesem Kochbuch drin und die wurden dann auch mal gekocht. allerdings nie einer größeren 12- oder 14-köpfigen Gesellschaft präsentiert, sondern erstmal, wir waren dann quasi die, wie soll man sagen, Versuchskaninchen. Dann hat meine Mutter irgendwas Neues ausprobiert. Das hat die natürlich nie ausprobiert bei Gästen. Ne?
Wie groß muss ich mir die Abendtreffen vorstellen, wo schön gegessen und getrunken wurde?
Der Tisch ging bis 16 Personen, also schon so rittertafelartig ein bisschen. Es waren meistens zwischen 12 und 14, aber vielleicht auch mal 16, aber selten.
Und ihr Kinder habt gar nicht mitgegessen, weil ihr musstet servieren. Ihr durftet nicht mit am Tisch sitzen.
Nein, auf keinen Fall.
Genau.
Meine Mutter hat nach dem Krieg kochen lernen müssen, weil meine Großmutter eine Köchin hatte vor dem Krieg. Da war aber dann irgendwann alles vorbei. Und meine Mutter lernte das, aber hat auch selber Spaß dran gehabt und hat dann auch seinerzeit das Haus so gestaltet, dass es ein Frühstückszimmer gibt, eine Küche, eine Anrichte und dann erst das Speisezimmer, sodass im Grunde im Frühstückszimmer die Dinge vorbereitet wurden, die kalten Vorspeisen, Salate und dergleichen. Salate wurden generell nicht im Salatbowl, also in der Salatschüssel serviert, nie. Die wurden vorbereitet mit irgendwelchen schönen Sachen drauf. Auch ein 80er-Jahre-Phänomen, dass man Salate mit schönen Dingen garniert, dass man vielleicht auch schon mal einen gebratenen Scampi drauflegt oder dass man irgendein Element, was eigentlich typischerweise nicht im Salat drin ist, da hinzugibt. Das ist auch eine Sache, die man so Ende der 80er-Jahre dann vorfand.
Oh ja.
Kartoffeldressing und solche Sachen.
Ja, das heißt, Salat bis dahin war eine Beilage und da wurde es aufgewertet zu etwas
eigenständigen. Zu einem eigenen Gang.
Ja,
das wurde dann im Frühstückszimmer vorbereitet, dann hatte die Küche einen Verbindungsraum, wie eine Schleuse, muss man sich das vorstellen. Das war die sogenannte Anrichte. Da war eine riesige Platte, die war so 1,50 mal 1,80. Da konnte man dann die Teller aufbauen und Töpfe hinstellen, dass sich das da warm hielt. Und dann, damit das Geklapper in der Küche nicht durchdrang, natürlich eine riesige Abzugsesse, klar, die auch dann durchs Dach rausging. Und dann muss man sich das so vorstellen, es gab da eine Schiebetür, die die Küche von der Anrichte trennte, dass man dann, wenn man da rausservierte, das mussten wir dann, wir Kinder, zusammen mit unserer Haushälterin, die auch dann natürlich eine Schürze anhatte, wie das gehört, in schwarz und weiß. Ja, und dann konnten wir dann ohne Lärmbelästigung der Gäste rausservieren aus der Anrichte und mussten dann nach den alten Regeln dann einsetzen, wegnehmen von rechts und links, so wie das dann so ist. Anreichen immer von links. Also wenn die Herrschaften sich das selber nehmen sollten, mussten wir von links anreichen und einsetzen, natürlich Getränke von rechts und so weiter. Meine Mutter war zuständig für die Kocherei, mein Vater für die Weinauswahl. Prozedere war auch immer gleich. Die Herrschaft kam rein. Esszimmer und Wohnzimmer waren zwei völlig verschiedene Räume, sodass die erstmal reinkamen und dort diente dann ein großer Ibachflügel als Bar. Ja, also da drauf lag ein orientalisches, sehr schönes Tuch, liegt da drauf und dann waren dann da Silbertabletts, da standen dann Champagner und Champagnergläser. Da wurde also erstmal ein Apero genommen und dann ging das dann weiter zu Tisch mit Tischführungskarten und diesem ganzen Klimbim, die auch auf dem Silbertablett stand, auf einer anderen Kommode. So lief das da. Nicht?
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob der Adel das spießig fand oder nicht. Es gab dann immer so Karten, die zogen, es war ein Tablett und da waren so aufgestellte Kärtchen drauf und da stand dann drauf, so und so, also die standen nur die Männernamen drauf. Also Dr. Markus Fahlefeld, der stand dann da handschriftlich drauf, da klappte man das um, wird gebeten, Gräfin Solms zu Hohensolms oder was weiß ich was, oder Frau Schmitz.
Als Tischdame dann.
Genau, zu Tisch zu führen.
Das war bei euch auch so?
Ja, genau. Ich weiß aber gar nicht, ob der Adel das schwierig fand, weil man hatte sich ja eigentlich mal alles vom Adel abgeschaut. Also die Großbürger haben sich ja alle Gepflogenheiten und insbesondere die Kochgepflogenheiten vom Hochadel abgeschaut. Die Hotels haben sich vom Adel abgeschaut und die Großbürger dann auch vom Adel oder von Hotels irgendwie so ein bisschen. So ein Amalgam ist das, glaube ich.
Ja, ich überlege gerade mit den Karten und den Tischdamen. Ich war mal in Lüneburg bei der Panzerdivision. Das war diese berühmte Siegelring-Mafia. Das waren alles Adlige.
Ja, natürlich.
Die dann immer den Abschluss, wenn sie 2 Jahre Offizierskarriere hinter sich hatten, gab es dann das große Abschlussfest.
Ja, natürlich.
Genau.
Alle im Smoking.
Alle im Smoking
natürlich.
Gleich. Natürlich.
War ja auch immer so eine Schote, war ein Freund von mir.
Und da war es das erste Mal, das erinnere ich noch, ich war da vielleicht 21 oder so. Da war es das erste Mal, dass ich eine Tischdame hatte.
Richtig.
Und das war dann eben auch ausgehängt. Markus Fahlefeld, dahinter stand der Name. Und dann musste ich sie aufsuchen. Dann musste man mir zeigen, wer das war. Es waren halt Leute da. Oder so. Ich unterstelle mal, dass das durchaus auch adelig ist. Also so habe ich es wahrgenommen.
Für mich absolut.
War das,
Es ist auch ganz praktisch eigentlich.
Wunderbar. Weil du lernst an dem Abend jemanden kennen.
So.
Ganz toll.
Und triffst dich nicht nur mit deinen Kumpels, die du kennst, und hockst mit denen, dann kannst du auch in die Kneipe gehen. Das ist eigentlich das Schöne. Auch eine Kleiderordnung ist unglaublich hilfreich, insbesondere für die Frauen. Die Männer nehmen sich zurück, nicht wie in der Natur, der Oberfasanenhahn, der da lang stolziert, sondern die Männer laufen selber rum wie Kellner. Mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose, einem weißen
Hemd. Es ist halt eine Uniform.
So ist es. Genau. Und macht das Leben leichter.
Ja, und die Uniform macht den Menschen auch gleicher, als er ist. Und das ist ja das Schöne.
So ist es.
Weil dadurch ist alle Eitelkeit erstmal sozusagen so ein bisschen runtergedimmt.
Und das ist eigentlich wahnsinnig angenehm. Es gibt praktisch, man baut eine Hintergrundfolie für die Damen.
Mhm.
Was eigentlich nicht natürlich ist. Die Natur dreht das andersrum.
Ja.
Die Natur sagt, der Obergockel oder der Hirsch mit seinem Riesengeweih und die Mädels ganz schlicht. Ja, oder der Erpel mit seinem bunten Gefieder.
Das ist halt die Natur. Und daran sieht man halt, dass der Mensch nicht mehr Natur ist.
Das ist Kultur.
Sondern schon Kultur.
Genau. So ist es. Punkt. Ja. Aber so muss man sich das vorstellen. Mussten wir servieren und dann konnte man so ein bisschen erkennen, wer hat viel zu tun von den Herrschaften. Wer ist Chef eines großen Wirtschaftsunternehmens, also schlechterdings Angestellter und muss schnell weg. Und wer ist dann so ein richtig feister, schwerreicher, weiß ich nicht was, Lebemann und Fabrikant, wo der Sohn längst den Betrieb weitermacht, ja. Und dann hockten die da teilweise bis 1:30 morgens. Und dann hat man natürlich dann nach dem Essen dann die Eau de Vie, die großen durchsichtigen Flaschen aufgefahren mit Framboise und Kirsch und ich weiß nicht was. Das war dann auch immer so ein Ding.
Gut, also das heißt, du bist in der Familie schon aufgewachsen mit durchaus anspruchsvoller Küche, auch feinen Sachen. Aber das ist ja noch nicht das deutsche Küchenwunder, sagen wir es mal so. Das ist ja erst dann auch wirklich in der Gastronomie gekommen.
Genau.
Das ist auch schon was Neues gewesen für dich, oder? Also
absolut. Wenn
die Schweizer
Stufen, dass es in die Öffentlichkeit ging.
Dass es in die Öffentlichkeit ging.
Wie gesagt, diese Hochküche gab es in den Grand Hotels, beim Hochadel und eben bei Fabrikanten, sage ich jetzt mal. Ja. Und dass das in die Öffentlichkeit ging, dass man sagt, ich gehe jetzt in ein tolles Restaurant mit einer tollen Küche, das war eben ein Novum.
Mhm.
Das war ein Novum. Es gab dann immer mal so gewisse hochwertige Ausflugslokale auch. Also bei uns in Wuppertal gab es ein Lokal, das hieß Felderbachtal. Und das war so Messing, Mahagoni und Marmor. Und mit so Chesterfield-Sesseln und also nicht Sesseln, so Stühlen, die also ganz abenteuerlicher, düsterer, aber doch gediegener Stil, wie man sich vielleicht so einen englischen Club vorstellen würde.
Ein bisschen britisch, ja.
Sowas. Und da gab es in der Mitte auch einen großen Grill. Es war im Grunde wie eine Rotisserie.
Mhm.
Da gab es einen riesen Grill, da wurden dann halt Steaks, Ribeye und Filets und was weiß ich, gebrutzelt. Und dort kam einmal im Jahr Maître André Genet aus der Nähe von Dijon kam der. Ein riesiger Kerl, so im dicken Bauch, der einen riesen Spaß dran hatte, diesen Deutschen, den Bosch, die ihn 35 Jahre zuvor noch die Kugeln um die Ohren geschossen hat, diesen Bosch, also diesen unzivilisierten Deutschen, erstmal richtig gescheites Essen vorzusetzen. Das war ein Traum. Da hat man dann erstmal so Tournedos Rossini bekommen mit Trüffelrahm. Da bekam man dann Haricots Verts. Grüne Prinzessbohnen im Speckmantel. Alles kalter Kaffee heute. Aber das war so eine Sache, wow, hatten wir noch gar nicht zu Hause.
Warum sagst du heute kalter Kaffee?
Ich finde es großartig. Ich setze dir das auch gerne vor, wenn du mal zu essen
kommst. Nee, aber warum sagst du das? Weil eigentlich macht man das heute nicht mehr.
Null, das macht kein Mensch mehr.
Nein. Wenn man es im Restaurant kriegen würde, dann wäre das eher belanglos.
Ja, das wäre vielleicht so... Okay, Hotelküche.
Ja.
Dabei kann man das wunderbar machen.
Aber woran liegt das?
Das ist altmodisch.
Ja, ich habe noch einen anderen Verdacht. Also das altmodisch, weil eigentlich kommen Trends, auch das altmodisch ist immer wieder ein Trend, kommt dann wieder. Mein Verdacht ist, also während du das sprichst, fällt mir das so auf, dass was früher halt wirklich Trüffel war, was wirklich Speck war, was eben hochwertige Zutaten produziert, man kannst du ja heute aromatisch alles künstlich synthetisch herstellen.
Auch Trüffel?
Das beste Trüffelöl. Geruchsmäßig ist synthetisch, dass du am nächsten Tag immer noch nach Trüffel rülpst. Das ist der Nachteil davon. Aber erstmal schmecken tut's großartig.
Es ist schon völlig übertrieben. Du hast völlig recht.
Genau, es ist völlig übertrieben.
Nachgebaut.
Genau, es ist nachgebaut. Aber es beeindruckt erstmal. Es ist dieses in your face. Und ich glaube, das hat da was damit zu tun, dass man sagt, diese offensiven Sachen, die man früher eben durch Reichtum und viel ist mehr so auf den Teller kriegte, das macht man heute nicht mehr, weil die Industrie das übernommen hat. Also das ist eine These von mir.
Absolut plausibel. Man hat ja auch nicht mehr die großen Braten. Also dass einem da zum Beispiel ein Roastbeef aufgeschnitten wird. Das hat man vielleicht noch im Landgasthof. Das war damals eine spektakuläre Sache. Oder überhaupt, dass da bei Tisch da rumflambiert wurde. Das ist alles ein Riesenzinnober, der da gemacht wurde. Wir fanden es herrlich.
Ja.
Das führte sogar dazu, dass mein Vater in Paris, der war einmal im Jahr auf einer großen Messe in Paris, bei Christoffle so ein Chariot gekauft hat und sich da fast verschuldet hat.
Was ist ein Chariot?
Das ist so ein Wagen, der ganz lautlos fährt. Sieht aus wie ein riesiger Kinderwagen aus Holz. Und da drauf konnte man dann flambieren. Da waren dann so gewisse Behälter, wo dann die Cognac-Flaschen und die Neu-Ypres-Flaschen und was weiß ich, was man da so braucht, drin waren. Und dann war dann da eine Kochvorrichtung drin. Und da konnte man dann da in der Messingpfanne Crêpe Suzette oder so, das fand man dann ganz großartig, wenn dann unsere Haushälterin dann Crêpe Suzette gewendet hat in Grand Marnier.
Grand Marnier, genau.
Ja, das war großartig, nicht? Aber das ist alles so ein Aufwand und das ist auch irgendwie, weil es so altmodisch ist, aber was du richtig sagst, den Aufwand, Grand Marnier zu flambieren,
ja,
den ersetzt wahrscheinlich irgendein besonderes...
Ein Tröpfchen macht es heute,
so,
ganz genau.
Dass dieser ganze Wind so nicht mehr nötig ist. Ja,
oder vielleicht nötig wäre, weil die Industrie macht es ja dann doch zwar erstmal genauso, dann spürst du, wir hatten gerade über das Trüffelöl gesprochen, dann spürst du halt doch am nächsten Tag, dass du was Künstliches in dich gezogen hast, weil das Aufstoßen, der Magen hat ein ganz anderes Problem mit einem echten Trüffel, wo er kein Problem hat, und eben dem synthetischen Trüffel, weil du dir noch einen Tag danach das hochholst.
Das ist furchtbar.
Übertrieben formuliert jetzt. Ja. Okay, das heißt, früher war das Raffinierte auch immer ein bisschen Zirkus.
Ja, also mein Bruder Henrik hat das jetzt kürzlich formuliert. Diese Abendessen, das war ja opulentes.
Genau, heute würde man vielleicht sagen Gelage.
Ja, das war's.
Ja.
Das fand man auch toll. Das war sicherlich eine gewisse Form des Renommierens.
Mhm.
Man zeigt, was man hat und was man so kann.
Mhm.
Und ich glaube, es wurde aber auch sehr geschätzt, dass die Ehefrau gekocht hat. Ja, das ist ganz wichtig.
Ja.
Meine Mutter hat gekocht. Also die Geburtsstunde des Caterers ist auch in den 80er Jahren. Also ein Gerd Käfer hat in den 70er Jahren angefangen mit seinem Geschäft.
Ja.
Und dann kam irgendwann der ein oder andere Caterer dazu. Mal manche, die damals noch Traiteur, ja, also meine Eltern sagten, das ist der Traiteur, der das macht.
Ja.
Der Caterer, der Begriff, der war in den 80er Jahren, glaube ich, meine ich mich nicht dran zu entsinnen. Und das galt als unschicklich, dass die Frauen da nicht kochen können und da jemanden anders beauftragen. Das fand man nicht toll.
Die Frau kochte, das war auch so eine Hausfrauenrolle.
Ja.
Der Mann zeigte, was er konnte, auch mit dem Wein. Das waren sicherlich immer gute Flaschen, die der Mann dann auch
aus... Wurde aber gar nie so bewusst wahrgenommen.
Ja, weil das nämlich für mich auch die Frage ist.
Das ist ein Novum auch.
Ja, das Bewusstsein in den Sachen. Ich glaube, es hat, wenn du sagst, man zeigte das halt nicht so, sondern es war selbstverständlich. Man schlief da hinein, weil es selbstverständlich war.
Ja.
Und heute, ich meine, die Weinpreise haben sich ja extrem in Höhen entwickelt, die gar nicht mehr nachvollziehbar sind.
Ja.
Also ich weiß, ich habe das nämlich jetzt gar nicht mit unserem Gespräch, aber ich weiß, weil ich gerade auch eine Weinprobe vorbereite, ich habe als Schüler mir 82er Mouton gekauft für 70 Mark. Die Flasche.
War obszön viel Geld damals.
Zehnmal
so viel wie eine gute Rieslingflasche.
Genau, 70 Mark, die Flasche. Die ist heute 2.500 Euro wert. Eine Bielend. 82er Mouton Rothschild, 2.500 Euro. Also da siehst du, dass die Preise sich nicht verzehnfacht haben. Die haben sie vierzigfacht. Und da ist etwas, glaube ich, was mit dem Bewusstsein zu tun hat. In dem Moment, wo das Bewusstsein auf etwas fällt, beginnt damit eben auch das sich zeigen, das sich präsentieren, das Faunkleid aufschlagen und damit natürlich dann auch Preise, die damit einhergehen, die dann für die meisten gar nicht mehr erschwinglich sind. Und ich glaube, früher waren die Preise auch hoch, aber nicht so obszön. Sagen wir es einfach mal so.
Absolut korrekt. Und dann kommt noch was dazu. Der Wilhelm Busch hat ja gesagt, das hatte, glaube ich, auf zeitgenössische oder auf irgendwie moderne Kunst oder was bezogen. Und bei näherer Betrachtung steigt mit den Preisen auch die Achtung.
Ja.
Ein unangenehmes Phänomen unserer Zeit ist halt dieser sogenannte Labeltrinker, der nur teuren, berühmten Wein im Keller hat. Ja? Wo du also keinen unbekannten guten Wein findest, sondern nur bekannten guten Wein.
Mhm.
Und das macht der gar nicht, weil der das so wahnsinnig gut kennt alles und wahnsinnig hoch schätzt, sondern das macht er einfach, weil es schick ist. Das ist wie ein teures Kleidungsstück tragen, wo dick irgendein Label draufsteht. Das war damals beim Wein überhaupt nicht verbreitet. Man wusste natürlich, was ein Chateau Lafite ist, natürlich. Man wusste auch, was ein erstklassiger Riesling oder auch was ein erstklassiger Champagner ist. Also Champagner waren interessanterweise bei den Leuten, die keine Ahnung hatten, immer mit französischen Namen, weil das natürlich viel champagneriger klingt.
Ja.
Und bei den Leuten, die was von verstanden hatten, die immer deutschen Namen.
Du meinst jetzt Krug und Bollinger.
Hatten bei uns
ja, Krug Deutz und, genau.
Und genau, Bollinger und hatten Teitinger, Comte Champagne.
Ja.
Solche Dinge gab es dann da auch.
Ja.
Beim Rotwein war das eigentlich eher dürftig. Also wir hatten immer Bordeaux-Rotwein in Holzkisten.
Mhm.
Und zwar immer denselben. Und
weißt du, welcher das war?
Ja, und zwar habe ich letztens noch eine Flasche gesehen, die hat ein goldenes Etikett. Und das ist Chateau Bran
Cantenac.
Cantenac.
Mhm.
Margaux.
Mhm.
Also linkes Ufer. Margaux.
Mhm. Mhm.
Ein ganz klassischer Bordeaux.
Mhm.
Das gab es für die Leute, die bestanden drauf. Also gab immer einen Rotwein, wer wollte, natürlich. Wer aber sagte hier, das muss was Gutes sein, da hat man Bran Cantenac aus dem Keller geholt. Was anderes hatten wir gar nicht.
Mhm.
Wir hatten auch damals keinen Rotwein aus dem Fränkischen.
Was ist dein Erlebnis, wenn ich jetzt mal weg von zu Hause, wie du aufgewachsen bist, ins Restaurant wechsle? Damit meine ich jetzt wirklich 80er Jahre deutsche Küche. Hast du so ein einprägsames Erlebnis, an das du dich noch erinnerst, was dein Leben, ich will gar nicht sagen geprägt hat, das klingt immer so pathetisch, aber was dich auf jeden Fall begleitet hat lange?
Kulinarische Art?
Ja.
Ich glaube, es war Risotto.
Risotto?
Risotto. Und aha. Zwar waren wir in irgendeinem sagenhaften Restaurant, ich glaube, es war die Traube Tonbach, das war aber schon ein bisschen später. Das war nicht in den 80er Jahren, das war später.
Okay, aber da war Wohlfahrt, war in der Traube
Tonbach? Der hat da schon gekocht
und
servierte, das war wirklich, das war eine Offenbarung. Das war ein Risotto von grünen und weißen Spargeln mit so einem gebratenen Gänsestopfleberbonbon oben drauf. Das koche ich dir stand up, wenn du willst. Und es schmeckt auch gut.
Das heißt, du hast dir das angewöhnt, es selbst zu machen, weil ich das so extrem
völlig, völlig illusorisch, also auch nur im Entferntesten so hinzumachen.
Aber du hast es versucht. Und du versuchst es weiterhin und es schmeckt großartig.
Aber es hat damit nichts zu tun. Das war wirklich, wirklich eine Offenbarung. Ich habe, wie kriegt man das Stück Gänsestopfleber so crispy und sorgt trotzdem dafür, dass der Inhalt nicht flüssig ist? Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, mit was für Apparaturen der da gearbeitet hat. Also, das war eine so eine Sache, die war wirklich sensationell. Und dann natürlich eigentlich die in den 80er Jahren aufkommende Wohlbehandlung des Gemüses und auch das Auffächern der Produktvielfalt, Gemüsesorten, ich weiß nicht, auch Fonds, dass man überhaupt mal mit Fonds gearbeitet hat, die konnte man dann ja kaufen, fertig und so weiter. Solche Sachen, ja. So.
Also das heißt, alles, was bei uns heute selbstverständlich ist, wurde damals neu, nicht wahr? Das war,
absolut, ja. Absolut.
Wir hatten gerade schon drüber gesprochen, was ist der Unterschied von heute zu früher, 80er, 90er Jahre, deutsches Küchenwunder? Du hattest gesagt, früher wurde es sehr klassisch gekocht mit Soßen, Gänsestopfleber etc. Heute wird, wie würdest du es heute nennen? Du gehst ja immer noch, nehme ich an, auch in die Sternetempel. Was ist der Unterschied heute? Es wird leichter gekocht?
Ich glaube, es ist nicht die Zubereitung. Was sich radikal geändert hat, ist die Präsentation. The attention to detail, die Detailverliebtheit, die aber auch wirklich ihr Gutes hat. Also es ist wirklich sensationell, wenn da so gewisse Bonbons dann da kommen oder eigene kleine Gefäße mit besonderen Essenzen und Emulsionen. Es wird viel, viel, viel mehr im Detail noch gearbeitet als noch vor 30 Jahren. Das ist unvorstellbar.
Bis wirklich in den letzten Punkt des Tellers auch noch das Bewusstsein, das menschliche Bewusstsein hineinzubringen, das ist was Neues.
Das ist neu. Das kam mit der Nouvelle Cuisine, wo dann dieses Raffinement dann immer verrückter wurde. Und dann kam die molekulare Küche dazu, dass wir auch völlig neue Zubereitungstechniken. Dann gibt es Gerätschaften wie den Pacojet. Irres Ding, mit dem man halt Poliertheit, Glätte, Finesse erzeugen kann. Das ging früher gar nicht.
Also das heißt, du sagst, das Bewusstsein in den letzten Winkel des Tellers oder des Essens hinein, in der Präsentation, das hat zugenommen.
Total. Und Achtung, ganz wichtig auch, die Internationalisierung der Küche. Absolutes Novum.
Ja.
Das gibt's meines Erachtens erst seit 20 Jahren. Das fernöstliche, also auch wirklich professionell fernöstlich hergestellte Sachen. Also nicht der klassische China-Laden, wo alles in eine Bütt geschmissen wird oder sowas. Sowas nicht, sondern wo wirklich ein unglaubliches Raffinement an den Tag gelegt wurde. Das ist neu.
Du hast gesagt, der Unterschied ist der Teller, die Präsentation.
Ja.
Dass das Bewusstsein bis in den letzten Winkel vorgedrungen ist. Wie ist die Inneneinrichtung? Wenn du das vergleichst mit 80er, Anfang 90er Jahre?
Altmodisch, manchmal mit Hussen, manchmal ohne, also mit solchen gewissen Überzügen. Dann waren sie, ich sage immer, maximaler Mahagoni, Marmor und Messing-Einsatz.
Ja.
Da waren dann so Lampen,
es musste
so
glänzen,
Appliken.
Es musste, genau.
Ja, Appliken. Aber es war tendenziell eher düster. Und wichtig war, Gequatsche im Grand Restaurant war verpönt. Das kenne ich noch von früher. Meine Großmutter war da pingelig. Die sagte, wir sind jetzt hier in Frankreich. Es wird hier nicht laut rumgeschratelt, so nannten sie das.
Aha.
Also was hast du denn da? La, la, la und alle quatschen durcheinander. Das war absolut indiskutabel. Gequatsche im Restaurant war damals auch unüblich, weil diese gedämpfte, dunkle Atmosphäre, die ich so ein bisschen beschreibe, ließ das auch nicht so zu. Viele waren so mit Teppichboden ausgelegt, wo dann diese Chariots, also diese gewissen Flambierwagen lautlos,
der
Käsewagen lautlos schwebte regelrecht vorbei. Und der Wagen mit den Digestifs klapperte auch nichts. Das fuhr dann da so ganz ruhig vor. Ja, in Grand Hotels hat man es vielleicht noch. Vielleicht im Brenners Park Hotel in Baden-Baden oder vielleicht im Bristol in Paris. Diese alte großbürgerliche Haute-Gastronomie, sage ich jetzt mal, die gibt's da vielleicht noch ansatzweise. Die Drei-Sterne-Tempel sind heute ultra durchgestylt. Da muss man ja regelrecht als Existenzialist hinkommen mit einem Rollkragen und einer Corbusier-Brille. So ungefähr, damit man sich da überhaupt angemessen eingeladen fühlt, sage ich jetzt mal, ja. Das war dann nicht so. Also früher gab es auch Krawattenzwang in den Restaurants. Und die Herrschaften sahen eigentlich alle aus wie Hans-Dietrich Genscher.
Ja. Übergewichtig und mit grauem Anzug.
Schleckermäuler,
genau.
Mit Blazer, zitronengelben Polunder und einer Hermes-Krawatte und saßen da mit einem Riesen und spachtelten da rum. Aber es war kein Getue. Und insbesondere gab es kein Präsentationsklimbim. Das gab es gar nicht. Die Gäste, die dorthin kommen, wurden als per se kundig wahrgenommen.
Ja.
Man musste denen also jetzt nicht noch lang und breit erklären, dass sie gerade eine Pâté de foie gras entier mit dem Jus und dem Confit, das musste man alles nicht mehr erklären. Das wussten die eh. Aber diese Erklärerei von heute ist natürlich auch der Komplexität geschuldet. Ich finde es eigentlich mühsam.
Es geht ins Pädagogisierende hinein.
Durchaus.
Genau.
Ja, ja. Die Hyperkomplexität.
Genau, die Hyperkomplexität.
Ach so.
Ja. Das ist eigentlich fast der Übergang von der Bonner Republik, wenn du Kanzler Hans-Dietrich Genscher angesprochen hast.
Genau.
Das ist die Bonner Republik. Man ging einfach dahin, weil man wusste, man müsste auch nicht drüber reden. Man kannte es, es schmeckte einem.
Ganz genau.
Und inzwischen sind wir in der Berliner Republik, wo alles möglich ist.
Und man aber alles legitimieren muss.
Und alles muss erklärt werden.
Alles muss erklärt und legitimiert werden und alles kann dir ruckzuck delegitimiert werden, wenn dir aufpasst.
Ja.
Ja, ja, klar, ganz schlimm.
Ja.
Das war damals alles viel gemütlicher.
Mein lieber Humbert, jetzt siehst du, auch Essen ist politisch. Wir sind von der gemütlichen Bonner Republik zur hyperkomplexen Berliner Republik gekommen. Wir setzen das hoffentlich bald fort. Danke dir.
Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Eine herrliche Plauderei. Hat viel Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss.
Liebe Hörer, das war es schon wieder mit Leib und Speise für diese Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten nächste Woche wieder ein. Da hat der Food-Journalist Georg Etscheid die Fortsetzung des Käsebreviers für uns, das er bereits im letzten Jahr gestartet hatte. In loser Folge handelt er die bekannten Käse ab und immer hat er etwas Hintergründiges oder Anekdotisches, mit dem auch die Käsesorten, die eher unbekannt sind, vor unseren Augen aufscheinen können. Und weil ich schon dabei bin, das Käsebrevier wird uns das Jahr 2026 begleiten. Dazu natürlich Gespräche und Interviews mit Ernährungsberatern, Winzern, Köchen, Landwirten. Und der Schwerpunkt der ersten Hälfte des Jahres liegt dann auf der japanischen Küche. Vor allem den japanischen Aromen, die meiner Meinung nach auch sehr gut ohne Fisch oder Fleisch funktionieren. Nur so viel. Ein Stück gutes Weizen oder Dinkelbrot, eine gute Butter und dann etwas Seetang, Sesam und andere Gewürze. Das ist etwas, das mich seit meiner Japanreise täglich begleitet. Und das findet man in Japan nicht, da das Land keine Weizen- und keine Milchkultur besitzt. Fusion nennt man das wohl und die kann so einfach sein. Um Sake, Glutamat und Geschmacksverstärker geht es aber auch in den folgenden Sendungen. Ich hoffe, Sie schalten wieder ein. Bis nächste Woche. Tschüss, Ihr Markus Fahlefeld.